Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, wenn ich so eingeladen werde als Gastprediger, dann frage ich immer, gibt es ein Thema, was in der Gemeinde interessant ist, die Gemeinde beschäftigt? Und Eberhard sagte ja, wie ist das mit dem Gebet? Gerade wenn man für Kranke betet, in schwierigen Krankheiten betet, hilft da Gebet? Welches Vertrauen kann man da haben? Und das war interessant, weil das passiert mir öfter. Vor 1,5 Jahren war ich nach Budapest eingeladen zu einem Vortrag. Und sie fragten dann, kannst du am nächsten Tag, wenn du sowieso noch da bist, nicht auch noch ein biblisches Seminar machen? Und da habe ich auch gefragt, ja, was wäre das denn für ein Thema, was euch interessiert, die Theologiestudierenden? Und da kam sofort der Zusammenhang von Heil und Heilung. Also kann Glaube heil machen, kann Glaube gesund machen. Und das kommt mir als Seelsorger im Krankenhaus, im Altenheim, im Hospiz natürlich entgegen, so ein Thema. Und deswegen habe ich das gerne aufgenommen. Diese Frage, kann Glaube gesund machen? Der ist für viele traditionelle Gemeinden in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich. Das ist nicht unser Kernthema. Aber wenn man in die Ökumene schaut, vor allen Dingen in die Kirchen in Asien, in Afrika, oder wenn man die ganze große, weltweit wachsende Bewegung der charismatischen Gemeinden sich anschaut, dann ist das beherrschende Thema oft in den Gemeinden und im Glauben. Kann Glauben gesund machen? Wie hängen Heil, das Heil des Glaubens und Heilung, die Heilung des Körpers miteinander zusammen? Ich kann natürlich aus diesem großen Thema heute nur einen Aspekt rausgreifen, sonst würde das wieder ein ganzes Seminar. Und dieser eine Aspekt ist die Frage, kann man eigentlich Kranke gesund beten? Im Deutschen wird das oft so ein bisschen negativ benutzt, gesund beten, aber geht das? Kann man Kranke gesund beten? Das ist nämlich genau die Frage, die wir gerade in diesem Bibeltext, zumindest in einigen Sprachen, schon gehört haben. Und für diejenigen, die da gerade nicht alles verstanden haben, lese ich den Predigttext jetzt auch auf Deutsch. Und zwar aus dem Jakobusbrief, also einem Brief, den ein leiblicher Bruder Jesu geschrieben hat. Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Ist jemand guten Mutes, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann rufe er erfahrene Mitglieder der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Er wird ihn aufrichten. Und er wird ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, vermag viel in seiner Wirkung. Wenn ich mit Kranken zu tun habe, dann höre ich immer wieder ein deutsches Sprichwort: Not lehrt beten. Not lehrt beten, hört man immer wieder. Und ich frage mich immer, stimmt das? Denn meine Erfahrung als Seelsorger ist, das stimmt höchstens zur Hälfte. Not lehrt beten. Not kann genauso Menschen fluchen lehren, die nur noch schimpfen. Wie jemand mit einer Notsituation, einer Krise oder einer Krankheit umgeht, das kommt darauf an, worin er in seinem Leben eingeübt ist. Wenn jemand in seinem ganzen Leben darin eingeübt ist, immer nur zu schimpfen, dann wird Not ihn schimpfen und fluchen lehren. Wenn jemand in seinem Leben darin eingeübt ist, zu beten, mit Gott in Verbindung zu treten, dann wird Not, dann wird eine Krisensituation, eine Krankheit ihn beten lehren, weil er es eigentlich schon kann und macht. Also nicht die Not lehrt wirklich beten, sondern wenn jemand darin eingeübt ist, dann hilft ihm das auch in der Not. Eigentlich soll man sich eben in seinem ganzen Leben einüben, im Schönen wie im Schweren. Und deswegen schreibt Jakobus, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Ist jemand guten Mutes, dann singe er Loblieder, eingeübt im Schweren wie im Schönen ins Gebet. Und wer dann nur diese kurzatmige Form des Stoßgebetes kennt, wenn es mir schlecht geht, dann kommt so ein Stoßgebet zu Gott, dem wird in der Not schnell die Puste ausgehen. Aber wer regelmäßig betet, wer mit Gott in Kontakt steht, wer ihn auch für das Gute lobt und ihm dankt, der wird das Gebet in seinem Leben, ich sage immer, als Sprachform der Hoffnung haben. Gebet ist die Sprachform der Hoffnung. Und dann wird ihn auch die Not, das Beten, wie gesagt, nicht lehren, sondern ihn da begleiten. Und Jakobus ist davon überzeugt, das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, vermag viel in seiner Wirkung. Und zu dieser Wirkung kann auch Heilung gehören. Das Gebet kann heilende Wirkung haben. Allerdings, und das ist im Krankenhaus ein bisschen schade, man kann es nicht als Rezept verschreiben. Also es gibt ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, auch nicht nur von Kirchen, sondern wirklich von Wissenschaftlern, die teilweise mit Glauben nichts zu tun haben. Ein Zentrum sitzt in Deutschland an der Universität Witten-Herdecke, die solche Untersuchungen machen. Und diese Untersuchungen sagen, Glauben kann heilsame Wirkung haben in Krankheit. Aber man kann es leider nicht als Rezept verschreiben, obwohl es wirkt. Denn dann würde man ja das Gebet aus der Gottesbeziehung wegnehmen und so ein magisches Wundermittel daraus machen. Und das ist es nicht. Es ist immer nur in der Beziehung mit Gott wirksam. Als Rezept würde man es instrumentalisieren zu irgendeinem magischen Heilmittel. Also Gebet heißt immer, ich bin in einer lebendigen Beziehung mit Gott. Ich bin in dieser leidenschaftlichen Hinwendung zu Gott und dann zwar und dann in allen Lebenslagen, im Schönen wie im Schweren. Und dann höre ich hin und wieder den Satz, jetzt hilft nur noch beten. Jetzt hilft nur noch beten. Und den finde ich auch furchtbar. Weil dann denke ich immer, was ist das für eine merkwürdige Ansicht von Gott und von Glauben? Also wir probieren erstmal alles, was wir können und wir machen. Und wenn das nicht klappt, jetzt hilft nur noch beten. Dann ist Gott doch der Lückenfüller in der Welt. Wenn wir nicht mehr weiterkommen, ja dann soll Gott mal um Hilfe gebeten werden. Nein, jetzt hilft nur noch beten. Beten hilft immer. Und beten sollte nicht als letzte Möglichkeit, als Lückenfüller kommen, sondern er sollte von Anfang an dabei sein. Nicht nur an den Grenzen unserer Möglichkeiten. Gott sollte keine Grenzerfahrung sein, sondern ganz selbstverständlich in unserem Alltag vorkommen. Und leider gehört zum Alltag der Menschen auch Krankheit dazu. Also beten in jeder Lebenslage, sagt der Jakobus. Wenn es dir schlecht geht, wende dich an Gott. Wenn es dir gut geht, lobe Gott mit einem Danklied. Wenn du krank bist, bitte um Heilung. Wenn dich Schuld belastet, bitte um Vergebung. Wenn du damit allein nicht fertig wirst, dann bitte andere Christen für dich zu beten und mit dir zu beten. Für Jakobus kommt an dieser Stelle zum persönlichen Gottesbezug noch der Gemeinschaftsbezug dazu. Manchmal, da kommt man dann alleine nicht mehr klar. Da braucht man andere, die für einen beten, die um ihn sind. Da braucht man die Gemeinschaft. Und so schreibt der Jakobus, ist jemand von euch krank, dann rufe er erfahrene Mitglieder der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Da steht im griechischen Originaltext statt erfahrene Mitglieder der Gemeinde Presbyter. Presbyter ist in der evangelischen Kirche ein Amt der Kirchenleitung, die Ältesten in der Gemeinde, die gewählten Vertreter. Aber eigentlich sind erfahrene Gemeindemitglieder gemeint. Früher waren das eben die Älteren. Erfahrene Gemeindemitglieder, die eingeübt sind ins Gebet und in die Seelsorge, in den Umgang mit Menschen in Krisensituationen, in Krankheit. Und die soll man rufen. Also der Kranke soll sie rufen. Ob sie willkommen sind, entscheidet der Kranke. Unterstützung ist wichtig, aber der Kranke muss das wollen. Er muss sie rufen. Und dass ein kranker Mensch andere Christen bittet, betet für mich, kommt zu mir, seid bei mir, das ist ja selber schon ein Schritt des Glaubens, ein Akt des Glaubens. Aber es muss vom Kranken ausgehen. Und das ist eine andere Art, mit Krankheit umzugehen, als ich die bei uns meistens erlebe. Meistens ist es bei uns so, dass wir Krankheit als eine sehr private Sache betrachten. Also viele Kranke sagen auch, ich will da niemanden mit belasten. Und dann ziehen sie sich oft auch zurück von anderen. Oder die anderen besuchen am Anfang noch und dann merkt man, oh Krankheit, das ist eine schwierige Geschichte und dann ziehen sich die Menschen mehr und mehr zurück. Wenn jemand sehr lange bei uns im Krankenhaus liegt, da kommt immer weniger Besuch. Oder wenn eine Krankheit sehr lange dauert. Also Krankheit so als, das ist was Privates. Und diese Vorstellung von Krankheit ist der Bibel fremd und viele Kulturen, gerade in Afrika, die leben das noch so, dass Krankheit immer die Gemeinschaft betrifft. Und so hat das auch der Paulus in der Bibel gesehen. Paulus hat gesagt, die Gemeinde ist der Leib Christi, wie ein Körper. Wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Körper mit. Also Krankheit ist nicht etwas, was privat mich nur betrifft, wo ich mich zurückziehe und sage, will ich keinen mit belasten. Und die anderen sagen, will ich am liebsten auch nichts mit zu tun haben. Sondern Krankheit ist etwas, was einen Gemeinschaftsbezug in sich hat. Und deswegen ist auch wichtig, andere dazu zu holen, gestärkt zu werden durch die Gemeinschaft und dann auch zu bitten, betet für mich und betet mit mir. Wenn es so etwas wie Gesundbeten gibt, und der Jakobus sagt das ja, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wenn es so etwas wie Gesundbeten und Krankenheilung aus Glauben gibt, dann ist aber mehr und mehr meine Erfahrung auch aus vielen Kontakten aus der Ökumene, das geht nicht durch so Show-Heilungsgottesdienste und durch irgendwelche Star-Wunderheiler, sondern es kommt auf diesen Gemeinschaftsbezug an, in dem man eingebunden ist. Da kann man nicht mal eine Veranstaltung machen und irgendeinen Star-Wunderheiler einladen. Das muss etwas sein, was die Gemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft, die Gemeinde eigentlich beständig lebt. Und so sagt Paulus auch in 1. Korinther 12, dass die Gabe, es ist eine Gabe, gesund zu machen und gesund zu beten, dass diese Gabe immer eingebunden ist in die Gemeinschaft, in diesen Leib, in den Körper Christi. Also gesund beten braucht eine Gemeinschaft, in der Menschen Freud und Leid miteinander teilen und beständig füreinander beten und dann eben auch in Krankheit. Und ich habe das sehr eindrücklich in Gottesdiensten erlebt. Zum Beispiel erinnere ich mich sehr gerne, wir hatten, als ich noch in Köln Pastor war, eine Partnergemeinde in Lettland, in Riga. Und wenn ich da im Gottesdienst war, da dauerten die Fürbitten genauso lange wie die Predigt. Und die Predigt dauerte 45 Minuten. Keine Angst, so lang wird es heute hier nicht. Aber 45 Minuten waren auch die Fürbitten. Und es wurde nicht nur gebetet, wir bitten für die Kranken. Punkt. Das erlebe ich bei uns in Kirchen manchmal, dann denke ich immer, das ist ein bisschen dürftiges Fürbittengebet. Was bitten wir denn für die Kranken? Da müsste doch noch was kommen. Nicht nur einfach, wir bitten für die Kranken. Und da ging man in Riga, in Lettland noch weiter, wenn man eine Fürbitte hatte und man konnte bis Samstagabend eine Fürbitte abgeben, auch mit Namen teilweise, das war eine sehr vertraute Gemeinde, mit einem persönlichen Anliegen, vielleicht mit einem Gemeindenamen, für den man beten wollte, mit einem Anliegen, es war oft Krankheit. Und dann bereitete der Pfarrer vor einen passenden Bibelvers, dass er sich fragte, auf welchen Bibelvers hin können wir für diesen Menschen beten? Und dieser Bibelvers wurde vorgelesen und dabei stand die Gemeinde auf. Und dann kniete man nieder, da wird viel gekniet in der Kirche, und betete für den Kranken zum Beispiel. Und dann stand man wieder auf und dann wurde ausgesucht eine passende Liedstrophe zu dieser Fürbitte, mit der man quasi das Gebet nochmal bekräftigte mit einem Lied, mit einem Gebetslied. Und der Pfarrer sagte, die Vorbereitung von den Fürbitten, die ist manchmal anstrengender und dauert länger als die Vorbereitung der Predigt, weil ich immer den Bibelvers und die Liedstrophe noch dazu aussuche und mir überlege, wofür konkret auf Gottes Wort hin wollen wir beten? Und wie können wir das nochmal auch vor Gott bringen, nochmal gesungen? Und ich glaube, wenn man in solch einer Atmosphäre eine Gemeinde lebt, dass man sich so konzentriert, was kann ich für den anderen bitten? Und dass man das wirklich im Lob, auch im Gesang vor Gott bringt, dann kann man auch gesund beten erleben. Und das hat diese Gemeinde auch erlebt. Zum Gemeinschaftsbezug sagt Jakobus, gehört das Beten füreinander. Und davor ist aber das Besuchen. Also man muss auch Kontakt haben, man muss sich besuchen, man muss miteinander in Berührung kommen. Und diese Berührung geht noch weiter, denn Jakobus sagt, die erfahrenen Gemeindeglieder sollen den Kranken im Namen Gottes mit Öl salben. In der katholischen Kirche ist aus diesem Bibelvers ein Sakrament entstanden, die Krankensalbung, die man häufig auch bei uns im Krankenhaus dann erbittet oder in den Altenheimen erbittet und erlebt. Aber das, finde ich, ist eine etwas übertriebene Ableitung, denn interessanterweise gebraucht der Jakobus an dieser Stelle im Original nicht das Wort salben, also das rituelle Wort in einem Gottesdienst oder ein Priester oder sowas salben, sondern er gebraucht ein sehr profanes Wort. Eigentlich müsste man übersetzen, sie sollen den Kranken im Namen Gottes mit Öl einreiben. Also eine ganz alltägliche Handlung. Und das würden wir heutzutage in der Seelsorge als berührende Seelsorge ansprechen. Also wenn man mit Menschen zu tun hat, wir schrecken ja oft zurück vor Krankheit, aber man soll auf den Menschen zugehen und man soll ihn auch berühren. Außer wenn sie bei uns im Krankenhaus so ein grünes Schild an der Tür haben, dann heißt das, der hat eine infektiöse Krankheit, dann bitte nicht. Aber ansonsten soll man in Kontakt kommen. Und das kann damals über dieses Salben, Einreiben mit Öl geschehen. Das war eine Geste der Freundschaft, der Wertschätzung. Das kann heute auch einfach eine Hand sein, die die Hand des Kranken hält oder dass man jemanden in den Arm nimmt. All das ist berührende Seelsorge. Damals hat man eben gesalbt mit Öl. Wie gesagt, das hat man aber auch im Alltag gemacht, wenn man einen Gast begrüßte. Olivenöl, das war damals das einzige Heilmittel, das man hatte. Das war ein Duftstoff, das war das einzige, womit man auch desinfizieren konnte. Dafür haben wir heute ganz viel medizinische Sachen. Aber eigentlich geht es darum, berührend in Kontakt zu kommen, dem anderen im wahrsten des Wortes zu sagen, ich bin nahe bei dir. Und man soll es aber im Namen Gottes machen. Das heißt, damit ist auch ein Segen verbunden, auch ein Segenswort, das man dem anderen zuspricht. In der Fürbitte darf man auch und soll man vielleicht auch ein Segenswort dem Kranken zusprechen. Ich sage immer, Salbung ist Segen, der unter die Haut geht. Aber es ist kein Sakrament, was nur der Priester in der katholischen Kirche machen darf. Jeder von uns kann das machen. Jeder von uns kann auch berührende Seelsorge machen. Und wenn wir füreinander beten, sollten wir auch nicht vergessen, dem anderen so zu zeigen, ich bin dir nahe. Also besuchen, das ist Kommunikation. Berühren, das ist Therapie. Und beten, das ist Spiritualität, das ist Glaubensbezug. All das zusammen, das macht die Sorge für die Kranken aus, sagt der Jakobus. Und dann kommt noch ein viertes dazu. Er sagt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Auch das ist eigentlich sehr modern. Jakobus nimmt nicht nur die körperliche Krankheit in den Blick, so ein Blinddarm oder Krebserkrankung oder sonst etwas, sondern er sieht immer den ganzen Menschen. Heute würden wir das psychosomatisch nennen. Und er sieht auch, dass manche Krankheiten eng verbunden sind mit der Psyche, mit der psychischen Befindlichkeit des Menschen. Und da kann Schuld eine Rolle spielen. Kann, wohlgemerkt. Der Jakobus, der sagt nicht, die Kranken, die sollen dann rufen, ihre Schuld bekennen und dann betet füreinander, sondern er sagt, wenn der Kranke Schuld auf sich geladen hat, da im Griechischen ist das sehr stark betont, für den Fall, dass, wenn das vorkommt, dann soll er seine Schuld bekennen und man betet füreinander, dass man geheilt wird. Das heißt mit anderen Worten, man kann nicht einfach so sagen, ja, Krankheit ist auf Schuld zurückzuführen, das muss man immer gleich berücksichtigen. Und deswegen finde ich es ganz ungeistlich und ganz unheilvoll, wenn Kranke, gerade auch psychisch Kranke bei uns im Krankenhaus, auch noch in einer Gemeinschaft ausgegrenzt werden. Da kommen dann Gemeindeglieder und dann bekommt der Kranke so Sätze zu hören wie, ja, du bist ja krank, weil du gesündigt hast. Oder wenn jemand länger bei uns ist, ja, du wirst ja nicht gesund, weil du nicht genug betest oder weil du nicht genug glaubst. Das ist ganz unheilvoll und das ist ungeistlich. Bei Jesus lernen wir das nämlich ganz anders. Jesus hat öfter betont, dass der Glaube gesund machen kann. Die Frau, die mit dem Blutfluss zu ihm kommt und sein Gewand festhält und ihn da festhält. Der Blinde, der geschrien hat, Sohn Davids, erbarme dich mein. Der Aussätzige, der zu Jesus gekommen ist. All die hat er geheilt und hat ihnen gesagt, dein Glaube hat dir Heil gebracht. Glaube kann Heil machen. Aber die negative Schlussfolgerung, dass Krankheit immer mit einem persönlichen Unheil, mit Schuld verbunden ist, hat Jesus ausdrücklich abgelehnt. Im Johannesevangelium, im 9. Kapitel, da begegnen er und sein Jünger einem Blinden. Und die Jünger sind so eingeübt in dieses Schema Krankheit, da war jemand schuldig. Und sie sagen zu Jesus, sag mal, hat der junge Mann da selber Schuld begangen, der da blind ist, oder waren das seine Eltern? Und Jesus sagt ganz schroff, weder noch. Diese Krankheit ist dazu da, dass Gottes Herrlichkeit an ihm offenbar werde. Also, wenn Schuld einen Menschen quält, dann kann das Aussprechen und der Zuspruch von Vergebung auch wirklich heilsam sein und körperliche Folgen haben. Und ich habe das als evangelischer Seelsorger im Krankenhaus gelernt. Normalerweise ist die Beichte, dass also Menschen zum Pfarrer kommen und ihre Schuld bekennen und dann wird die Vergebung zugesprochen, wenn jemand bereut, ist das was Katholisches. Da gehen die Leute dann sonntags oder samstags in den Beichtstuhl. Aber ich erlebe das im Krankenhaus ganz häufig, dass Menschen kommen und sagen, auch in der Psychiatrie, kann ich bei Ihnen beichten? Ich brauche jemanden, wo ich das bekennen kann. Und ja, dann darf man auch ernsthaft sagen, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Und dann braucht man diesen Zuspruch von einem anderen, weil das eigene Herz da einen nicht frei macht. Also heilsamer Glaube zeigt sich im Besuchen, im Berühren, im Beten, ja und auch im Bekennen von Schuld und in der Vergebung. Glaube kann gesund machen, wenn noch etwas Letztes dazu kommt. Etwas Letztes ist nämlich, all das steht unter der Klammer der Bereitschaft, sich mit all dem, was wir tun, immer wieder auszurichten auf Gottes Wille. Wenn es so etwas wie Gesundbeten und Krankenheilung gibt, dann nur, wenn ich die Bereitschaft habe, immer wieder dieses Gebet zu sprechen und dass das eigentlich das Vorzeichen von jedem Gebet ist, das wir auch in der Fürbitte für andere äußern, dieses Gebet, was Jesus im Vaterunser gesagt hat, dein Wille geschehe. Wir haben immer so Ideen, wenn wir für andere beten oder auch für uns selber, was Gott so machen soll und wie das aussehen kann. Aber und für jedes Gebet steht unter dieser Überschrift, dein Wille geschehe. Und da braucht das Gebet manchmal einen langen Willen, denn einen langen Atem und Geduld, weil Gottes Wille nicht immer so schnell sichtbar wird. Das Gebet, das verlässt sich auf Gott, dein Wille geschehe. Manchmal verstehen wir nicht, warum Gott auf seine Weise handelt. Wir haben so eine Vorstellung, was muss passieren und es muss bitte bald passieren. Und da braucht man manchmal, das Gebet braucht manchmal einen ganz langen Atem der Geduld. Und es braucht auch dieses sich verlassen auf Gott. Ich finde das im Deutschen ein tolles Wort. Glauben heißt, beten heißt, sich verlassen auf Gott. Also sich einlassen auf Gottes Willen. Aber sich verlassen heißt auch, ich muss aus mir raus. Ich muss mich verlassen. Ich muss auch eigene Vorstellungen, Wünsche hinter mir lassen. Und das Interessante ist, Jakobus sagt ja, betet füreinander, denn dann wird Gott dem Kranken helfen. Wie er hilft, das sagt der Jakobus nicht. Er sagt nur, Gott wird ihm helfen. Wir dürfen das Vertrauen nie aufgeben. Und das ist Grundlage all unserer Gebete und unseres Glaubens, dass Gott es gut mit uns meint, dass Gott für uns ist. Das hat er uns in Jesus doch gezeigt. Und dann wird Gott helfen, wie es gut für uns ist. Nicht unbedingt, wie wir uns das in den Kopf gesetzt hatten. Und das wird auch nochmal deutlich, wenn der Jakobus sagt, wenn ihr füreinander betet, Gott wird den Kranken aufrichten. Das kann bedeuten, ganz praktisch, dass er ihn wieder vom Krankenlager aufrichtet, dass jemand wieder aufsteht und wieder gesund ist oder zumindest mit seiner Krankheit gut leben kann. Fand ich ganz interessant. Ein alter Hausarzt hier im Bergischen hat mal zu mir gesagt, wissen Sie was, gesund ist nicht, wer keine Krankheit hat. Gesund ist, wer mit seinen Krankheiten und mit seinen ganzen Einschränkungen gut leben kann. Das ist gesund. So kann Gott auch helfen, dass man Einschränkungen, vielleicht auch chronische Krankheiten annimmt und dass man damit gut leben lernt und nicht denn ständig damit hadert. Gott wird den Kranken aufrichten, sagt Jakobus. Das kann also bedeuten, er richtet ihn wieder auf, dass er vom Krankenlager aufsteht. Das kann heißen, er macht ihn so gesund, dass er gut mit seinen Einschränkungen leben kann. Man kann diesen Vers aber auch anders übersetzen. Das ist im Original ein bisschen doppeldeutig. Man kann auch übersetzen, Gott wird den Kranken auferstehen lassen. Und das heißt, vielleicht stirbt dieser Mensch auch, für den man betet. Aber auch da dürfen wir noch wissen, der Kranke bleibt auch über seinen Tod mit Gott verbunden und bleibt geborgen in Gott. Und Gott wird ihn in seine Arme nehmen. Gott wird ihn auferstehen lassen. Unser Leben ist mehr als diese irdische, gebrechliche Existenz. Und manchmal wird Gott den anderen auch auferstehen lassen. Und auch in dieser Hoffnung können wir beten. Gott meint es gut mit uns. Das ist das, was immer dahinter steht, wenn wir bitten, dein Wille geschehe. Denn dein Wille ist gut für uns und du bist für uns in Jesus. Und daran wollen wir festhalten, wie auch immer diese Vorstellung dann aussieht. Von meinem Doktorvater, bei dem ich vor über 40 Jahren meine Doktorarbeit geschrieben habe und der dann in den letzten 40 Jahren so ein väterlicher Freund für mich geworden ist, Gerhard Sauter. Von ihm habe ich ein Gebet gelernt. Wir beide mögen sehr einen französischen Naturwissenschaftler aus dem 17. Jahrhundert, Blaise Pascal. Und Blaise Pascal hat ein wunderbares Krankengebet geschrieben. Und vor einigen Jahren, da bekam ich die Nachricht von seiner Frau, er hat einen schweren Herzinfarkt gehabt, er liegt in Bonn im Krankenhaus und es sieht nicht gut aus. Er ist auch, wir wissen nicht, ob er uns versteht, wenn du willst, komm nochmal. Und ich durfte also zu ihm auf die Intensivstation und dann sitzt man da, wenn man mit so einem Menschen verbunden ist und mir fehlten die Worte. Mir fiel nicht ein, was ich auch beten sollte. Ich wusste nicht, was passt jetzt. Was kann man sagen? Und dann fiel mir ein, Mensch, wir lieben doch beide diesen Blaise Pascal und da gibt es doch dieses Krankengebet von Blaise Pascal, das passt jetzt. Und dann habe ich das an diesem Krankenbett gebetet und es ist ein Gebet, das kommt einem nicht leicht über die Lippen. Es ist nicht leicht, dieses Gebet. Aber es ist ein Musterbeispiel dafür, was der Jakobus meint, wenn er vom Gesundbeten spricht. Und dieses Gebet von Blaise Pascal geht so. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und über meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was gut für mich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mach meinen Willen dem deinen gleich. Kein leichtes Gebet, aber das ist, glaube ich, ein Gebet im Namen des Jakobus, füreinander auch für Kranke zu beten und gesund zu beten. Übrigens, Gerd hat diesen Herzinfarkt überlebt. Er muss bis heute mit seinen Einschränkungen leben, aber wie gesagt, gesund sein heißt auch, mit seinen Einschränkungen gut leben können. Und dazu können helfen, das Besuchen, das Berühren, das Beten füreinander, das Bekennen von Schuld gehört auch zu diesem Gebet, wenn es so ist, dazu. Und am Schluss vor allen Dingen die Bereitschaft, sich immer wieder auf Gottes Willen einzulassen und immer wieder diesen Glauben festzuhalten. Gott meint es gut mit uns. Er hat in Jesus gezeigt, dass er für uns ist. Und deswegen lohnt es sich, miteinander und füreinander in seinem Namen und nach seinem Willen zu beten. Und ich wünsche uns, dass dabei ganz viel Heil und Gesundheit herauskommt. Das Gebet des Menschen, der nach Gottes Willen lebt, vermag viel in seiner Wirkung. Amen.